Guten Morgen, HDH. Mein Name ist Thorsten und ich freue mich, dass ich heute für euch predigen darf. Ich habe euch heute was ganz Besonderes mitgebracht, und zwar das hier. Das ist die Vision unserer Gemeinde, die immer gut sichtbar an unserem Kühlschrank zu Hause hängt. Und dort heißt es, wir träumen von einer leidenschaftlichen Kirchenfamilie, in der viele Menschen Jesus kennenlernen, gemeinsam Gott erleben und dadurch ihr Umfeld positiv prägen. Eine Kirchenfamilie, in der viele Menschen Jesus kennenlernen. Das ist einer der Kernpunkte unserer Gemeindevision. Und aus diesem Grund wollen wir euch im Laufe des Jahres einzelne Predigten halten, die genau auf dieses Thema einzahlen, nämlich Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Und ich darf heute den Anfang machen und habe euch zu diesem Anlass verschiedene Gegenstände mitgebracht. Anderli hat in der Moderation schon darauf hingewiesen, ich habe mein Körbchen dabei. Und jetzt wird sich das Geheimnis lüften, was ich für euch heute dabei habe. Und ich kann euch so viel verraten, all diese Gegenstände symbolisieren Beziehungen, die in meinem Leben wichtig sind. Und als erstes habe ich Folgendes für euch dabei. Der eine oder andere mag das vielleicht kennen. Das hier ist ein SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test, ein 25er Pack. Und es wird vertrieben von der Firma Roche, für die ich arbeite. Das heißt, dieses Pack symbolisiert meine Arbeitsbeziehung, die ich habe, denn wie viele von euch wahrscheinlich auch, verbringe ich so um die 40 Stunden in der Woche damit, für diese Firma zu arbeiten und damit mein Geld zu verdienen. Als zweites habe ich euch das hier mitgebracht. Der eine oder andere wird sowas schon mal gesehen haben. Das ist mein Original-Graduation-Hut aus meiner Zeit, als ich ein Jahr in den USA verbringen durfte. Und dieser Hut symbolisiert für mich Freundschaften, die ich im Laufe meines Lebens gepflegt habe oder immer noch pflege. Aus der Schule, aus dem Studium, auch aus meinem jetzigen Leben, wo ich im Arbeitsleben bin. Das dritte, was ich für euch dabei habe, ist das hier. Das ist ein Bild von meiner Familie. Wer schon länger in HDR ist, kennt sie. Ihr wisst, die Martha ist meine Frau, Jan und Maya sind meine Töchter. Die habe ich euch heute auch hier mitgebracht und die stehen nicht nur stellvertretend für meine Kernfamilie, sondern auch für Eltern, Geschwister, Schwiegereltern, Großeltern, you name it. Es gibt ja so viele verschiedene Familienmitglieder, die man haben kann und diese sind symbolisiert durch dieses Bild. Und das Letzte, was ich für euch dabei habe, ist mein ganz besonderer Stolz. Deswegen werde ich euch das hier jetzt mal auch zeigen. Und das ist das hier, ein Straßenschild, K2. Ihr fragt euch vielleicht, wie ich daran gekommen bin. Könnt ihr mich mal darauf ansprechen? Ich sage so viel, ich fand, es war keine illegale Aktion. Es ist mir sozusagen in die Hände gefallen. Und das habe ich euch mitgebracht und symbolisiert natürlich Mannheim. Die Stadt, in der wir alle leben oder der Großteil von uns leben. Und auch im Spezifischen meine Nachbarschaft. Das heißt Menschen, mit denen ich so mehr oder weniger zufällig dann zusammentreffe im Laufe der Zeiten. So, jetzt richte ich euch das ein bisschen hin, dass es einigermaßen cool aussieht. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alles schön gesehen. Und jetzt legen wir los. Ich habe euch bereits gesagt, dass diese Gegenstände stellvertretend stehen für Beziehungen, die ich in meinem Leben habe. Und ich persönlich liebe es, mit Menschen Beziehungen zu haben. Klar, manchmal sind sie kompliziert und anstrengend, aber in der Regel will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie trist es wäre, ein Leben zu führen, das man nicht regelmäßig mit anderen Menschen teilt. Und deswegen habe ich mein Leben lang auch mich nicht davor gescheut, mit Menschen über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen. Jedes Gesprächsthema ist für mich cool, ich kann darauf anspringen, kann mit Leuten super easy ins Gespräch kommen und freue mich auch immer, wenn ich neue Menschen kennenlerne oder neue Dinge lerne. Und ich habe gerade gesagt, mit Menschen über Gott und die Welt sprechen. Und das hat sich eigentlich auch nicht geändert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, Jesus aktiv nachzufolgen. Denn ich muss euch ehrlich sagen, ab diesem Zeitpunkt war es so, dass mir das über die Welt sprechen immer noch genauso schwer fiel. Aber mit Menschen über Jesus, über Gott zu sprechen, das ist wirklich fast zum Erliegen gekommen. Und ich stelle mir wirklich regelmäßig die Frage und verspüre auch so einen Schmerz in mir, warum ist das eigentlich so? Warum fällt es mir, seit ich Christ bin, seit ich diese Hoffnung irgendwie in meinem Leben trage, so schwer, andere Menschen daran teilhaben zu lassen? Und ich möchte dich heute fragen, kennst du diese Gedanken ebenfalls? Geht es dir wie möglich wie mir? Du liebst oder hörst Geschichten über Christen, die durch ihre Taten, ihr Bekenntnis, ihr Zeugnis andere Menschen zu Jesus geführt haben, zu diesem Glauben der Hoffnung geführt haben. Menschen wie Paulus, Menschen wie Martin Luther, wie Dietrich Bonhoeffer, wie Reinhard Bonnke oder auch wie Vince und Becky Schneiberg, von denen wir letzte Woche im Gottesdienst ja was gehört haben, unsere lieben Missionare am anderen Ende der Welt. Du schaust dir diese Nachfolger Jesu an und fragst dich, warum passiert das eigentlich nicht in meinem Leben? Vielleicht löst es in dir Ratlosigkeit aus. Du weißt einfach nicht genau, was du eigentlich tun kannst, um Menschen für Jesus zu begeistern. Vielleicht verspürst du sogar Schuld oder hast ein schlechtes Gewissen, weil du weißt, eigentlich solltest du doch diesen Menschen von diesem Jesus erzählen, der dir so viel bedeutet. Vielleicht bist du aber auch schon voll der Missionar, gehst regelmäßig auf Straßeneinsätze, nimmst deine Gitarre mit, singst Lobpreis, gehst mit Menschen ins Gespräch, verteilst Traktate. Egal, wo du heute stehst, ich möchte heute auf keinen Fall mit erhobenem Zeigefinger vor dich predigen, sondern ich möchte dir einfach Mut zusprechen, diese Hoffnung, die wir in uns tragen, als Christen mit anderen Menschen zu teilen, auch wenn es vielleicht wie bei mir ist und es dir natürlicherweise gar nicht so einfach fällt. Ich möchte dich heute zu einer Sache herausfordern. Ich möchte dir sagen, sei ein Hoffnungsschimmer. Die Frage, wie wir Menschen über unsere Hoffnung und unseren Glauben Zeugnis ablegen können, begleitet uns Christen schon eine ganze Weile. Ich möchte euch kurz was aus dem Matthäusevangelium vorlesen, wo Jesus eine sehr berühmte Aussage getroffen hat. Und die hat er an seine Jünger getroffen, also die Menschen, die ihm immer nachgefolgt sind, die von ihm gelernt haben. Und eines Tages setzt er sich mit ihnen hin und sagt zu ihnen, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bin mir sicher, dass mindestens einer dieser Jünger zu diesem Zeitpunkt gedacht hat, alle Menschen? Das scheint mir doch echt kompliziert zu sein. Und Jesus, sag mal, wie sollen wir das denn bitte machen? Wie können wir denn in die ganze Welt gehen und allen Menschen von dir erzählen und Zeugnis ablegen und sie taufen? Wie soll das funktionieren? Also es ist kein Wunder, dass diese Fragestellung danach noch weiter vorkommt. In so gut wie jedem Brief, der im Neuen Testament steht, gibt es irgendeiner Form Impulse dazu, wie wir anderen Menschen von unserer Hoffnung erzählen können. Und heute möchte ich genau das mit euch anschauen. Ein so ein Abschnitt aus dem Neuen Testament, in dem genau diese Frage sich angeschaut wird. Und dieser Abschnitt, den wir lesen wollen, steht im 1. Petrusbrief. Und was ich besonders spannend finde daran, dass wir heute uns eine Stelle aus dem 1. Petrusbrief angucken, ist, dass Petrus ja tatsächlich einer dieser Jünger war, zu denen Jesus dieses Wort gesprochen hat. Er saß also da und hat es aufgenommen. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann ist es ungefähr 30 Jahre später, in den frühen 60er Jahren, in denen Petrus einen Brief schreibt an die Gemeinden in Kleinasien und genau diese Frage versucht zu beantworten. Und ich finde es so krass, wenn man sich das überlegt. Petrus war da, hat 30 Jahre versucht, diesen Missionsbefehl, den er von Jesus erhalten hat, umzusetzen. Und jetzt schreibt er seine Erfahrungen an die Gemeinden. Und ich finde es total spannend und ich hoffe, dass ich euch genauso dafür begeistern kann. Also lasst uns anschauen, welchen Rat er uns mit auf den Weg gibt, wie wir ein Hoffnungsschimmer in der Welt sein können. Ich lese euch vor 1. Petrus 3, die Verse 14 bis 16 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Petrus beschreibt in dieser Stelle drei Kernpunkte, die für uns im Umgang mit Nichtchristen äußerst hilfreich sind. Und die möchte ich jetzt der Reihe nach mit euch einfach durchgehen. Und der erste Punkt, den ich mit euch angucken möchte, ist der, dass wir keine Angst vor Widerstand haben sollen. Ich lese euch nochmal vor, was ich eben vorgelesen habe, die Verse 14 und 15. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, Angst ist in meinem Leben der häufigste Grund, warum ich anderen nicht vom Glauben an Jesus, den ich in mir trage, erzählen will. Und ich habe mich bereits mehrfach gefragt, woher das kommt? Warum tue ich mich damit so schwer? Und jetzt in Vorbereitung auf die Predigt wollte ich natürlich euch eine Antwort geben auf diese Frage und ich weiß nicht, ob es die richtige ist, aber mein Eindruck ist, es ist die Angst, zurückgewiesen zu werden in meinem Leben. Ich bin eine Person, die zumindest im Privatleben gerne im Mittelpunkt steht und die auch gerne von anderen positiv wahrgenommen wird oder werden will. Und ich bin mir dessen bewusst, dass mein Glaube nicht bei allen Menschen positive Reaktionen hervorlösen wird. Klar, einige werden interessiert sein, aber andere werden mich auch für sonderbar halten. Und manche Leute werden mich rundheraus aufgrund meines Glaubens ablehnen. Und davor habe ich Angst. Das macht mir zu schaffen. Das hindert mich, rauszugehen und Menschen über diesen Jesus zu erzählen. Wovor hast du Angst? Auch vor Ablehnung, so wie ich? Oder vielleicht davor, dass jemand dir das Kostbarste in deinem Leben nehmen könnte oder gegen dich verwenden könnte, negativ darüber sprechen könnte? Vor familiären Nachteilen, Streit mit deiner Familie, Ausgestoßenheit, vor beruflichen Nachteilen, dass du dich nicht so entwickeln kannst, wie du es eigentlich willst? Weißt du, ich verstehe dich, das möchte ich dir sagen. Wir sitzen auf jeden Fall im gleichen Boot. Ich habe gerade darüber gesprochen, wie schwer mir dieses Thema selbst fällt und ich habe euch meine Ängste geteilt und ich möchte dich einfach ermutigen, deiner Angst auch zu begegnen, falls du sie denn hast. Und nicht nur wir sitzen im gleichen Boot, auch vor 2000 Jahren die Geschwister in Kleinasien saßen in exakt dem gleichen Boot, in dem wir jetzt heute auch sitzen. Und ihre Ängste müssen auch tiefgreifend gewesen sein, denn die Leute, an die Petrus seinen Brief geschrieben hat, waren hauptsächlich Heidenchristen. Das heißt, es waren Christen, die sind konvertiert, nicht vom Judentum, sondern von anderen Religionen, die eben gelebt worden sind in den Regionen, wo sie herkamen in Kleinasien. Und sie mussten auch total krasse Ängste überstehen, wisst ihr, weil sie sind konvertiert. Und das hat bedeutet, sie litten unter Verfolgung, politische Verfolgung, kulturelles, wirtschaftliches Leben. An dem durften sie nicht mehr teilnehmen. Sie wurden ausgeschlossen oder sie mussten sogar um ihr Leben bangen. Das heißt, auch die Leute waren wirklich Ängsten ausgesetzt. Und genau in diese Angst, in diese von Angst erfüllten Gemeinden spricht Petrus hinein. Und er sagt das Gleiche zu ihnen damals, was er auch zu heute zu uns sagen will. Habt keine Angst. Lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihn mit ganzem Herzen vertraut. Jesus ist der Schlüssel, um unsere Menschenfurcht in Gottesfurcht zu wandeln. Jedes Mal, wenn wir diesen Ängsten, egal wie berechtigt sie uns erscheinen mögen, nachgeben, schließen wir einen Kompromiss mit der Welt. Und ich glaube, jeder Kompromiss, den wir mit der Welt schließen, werden wir später bitter bereuen, Leute. Denn immer, wenn wir in unsere Beziehung in der Welt oder unsere Beziehung zu der Welt über unsere Beziehung zu unserem heiligen Gott stellen, dann hinterlässt es Wunden in unseren Herzen. Also, lasst uns versuchen, das Gegenteil zu tun. Lasst uns versuchen, in Momenten der Furcht ganz bewusst unsere Hoffnung in Jesus Christus, wie Petrus es schreibt, in den Mittelpunkt zu stellen und ihm in solchen Situationen von ganzem Herzen zu vertrauen, ihm unsere Angst hinzulegen und zu sagen, Jesus, nimm sie ihn fort, lass die Hoffnung, die ich in mir verspüre, in den Mittelpunkt treten und verändere du mein Herz. Wenn du ein Leben führst, in dem Hoffnung über Angst triumphiert, indem du Jesus von deinem ganzen Herzen vertraust, bist du in der Lage, auch in herausfordernden Situationen einen klaren Kopf zu bewahren und in solchen Situationen, anstatt Angst zu haben, ein Hoffnungsschimmer für die Menschen um dich herum zu sein. Und warum? Weil sich dadurch, durch diesen Perspektivenwandel, Menschenfurcht zu Gottesfurcht dein Herz verändert. Wenn du Jesus von ganzem Herzen vertraust, wirst du anfangen, dein Leben anders zu leben. Du wirst konsequent versuchen, Gott in allem die Ehre zu geben und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Weltliche Maßstäbe wie Geld, Ehre, Macht, Einfluss werden für dich bedeutungslos. Vielmehr haben für dich dann die göttlichen Maßstäbe Relevanz. Liebe, Hingabe, Dienst, Zeugnis, Menschen helfen. All diese Dinge stehen dann im Mittelpunkt. Und weißt du, was dann passiert? Wenn du so einen Lifestyle lebst, es wird auffallen. Ein solcher Lifestyle, in dem wirklich göttliche Dinge und nicht menschliche Dinge im Mittelpunkt stehen, der wird Menschen auffallen und sie werden dich fragen, was ist anders mit dir? Warum lebst du so? Was ist deine Hoffnung? Und genau an dieser Fragestellung, was ist deine Hoffnung, ist Petrus mit seinem zweiten Ratschlag an uns glasklar. Ich möchte euch nochmal den zweiten Teil von Vers 15 vorlesen. Da schreibt Petrus, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Leute, macht euch das bewusst. Wenn du auf die Frage, warum du dein Leben so lebst, wie du es lebst, antwortest, weil ich versuche, ein guter Mensch zu sein, weißt du, was dann passiert? Dann ist es für dich angenehm, aber Leute werden dich für einen guten Menschen halten. Und da ist die Frage, ist das genug? Wenn du aber stattdessen, anstatt dieser bequemen Antwort, antwortest, dass du aus Dankbarkeit so lebst, der Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dich erlöst hat und du dadurch in Ewigkeit Gemeinschaft mit diesem herrlichen und heiligen Gott haben darfst, dann bist du nicht nur ein guter Mensch, sondern dann bist du ein Hoffnungsschimmer. Natürlich musst du jetzt nicht eins zu eins die Wortwahl wählen, die ich eben gewählt hatte, weil du musst ja auch irgendwie dem Empfänger das entsprechend aufbereiten, weißt du? Aber im Kern sollte das der Inhalt deiner Botschaft sein. Die Hoffnung, die du in Jesus Christus hast, sollte aus dir herausscheinen. Und an so einer solchen Aussage werden sich Menschen reiben. Ganz klar, manche werden sie ablehnen. Aber andere fangen vielleicht aufgrund deiner Ehrlichkeit auch an, sich für diese Hoffnung zu interessieren und wollen diesen Jesus ebenso näher kennenlernen. Das kann passieren, wenn du deine Angst überwindest und bereit Auskunft gibst über die Hoffnung, die in dir lebt. Dann bist du ein Hoffnungsschimmer. Und der letzte Ratschlag von Petrus ist der, der mir persönlich, allein dadurch, dass ich diese Predigt vorbereitet habe, echt total viel Druck genommen hat im Umgang mit anderen Menschen. Ich fand es total schön. Ich habe so das gelesen, habe es durchdacht und dachte mir, hey, ich kann einfach entspannter mit dieser Situation umgehen und muss mich nicht von meiner Angst einnehmen lassen. Ich lese euch Vers 16 vor. Da schreibt Petrus, aber tut es, er meint das Auskunftgeben über eure Hoffnung, freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Und mir nimmt diese Aussage Druck. Und wisst ihr auch warum? Weil es mir vor Augen führt, dass ich niemanden überreden muss. Ich muss niemanden überzeugen zu glauben. Weil, meiner Meinung nach, wenn ich auf jemanden einrede und sage, du musst es glauben, es ist so wichtig und so weiter und so fort, ist die Frage, ist es wirklich freundlich und respektvoll, das, was Petrus hier gerade beschreibt? Ich kann einfach von meiner Hoffnung erzählen und dann liegt der Ball bei der anderen Person und beim Heiligen Geist. Die Person darf eine andere Entscheidung treffen, muss sich nicht für Jesus entscheiden, es hängt nicht an mir ab, aber sie kann sich auch dafür entscheiden, diese Hoffnung auch nachfolgen zu wollen. Und denkt daran, was das bedeutet. Ich habe es eben schon kurz gesagt. Seid ein Hoffnungsschimmer, der angenehm auszuhalten ist für Menschen. Das meint freundlich und respektvoll. Hoffnungsschimmer, keine Hoffnungsmerkleid, die den Leuten so krass ins Gesicht strahlt, dass sie sich von deiner Botschaft abwenden. Sei liebevoll, aber zugleich klar in deiner Botschaft. Denn wir wollen Herzen gewinnen, Leute. Wir wollen nicht Gemeinde-Headcount hochtreiben. Es bringt uns nichts, wenn hier im Gottesdienst 400 Leute sitzen, von denen eigentlich die Hälfte gar nicht da sein will. Wir wollen die Herzen der Menschen gewinnen und das geht mit Freundlichkeit und mit Respekt. Der Ton macht hier die Musik. Das ist ja ein Spruch, den man total häufig benutzt, aber es stimmt ja einfach. Weil freundliches und zurückhaltendes Teil unseres Glaubens bewirkt so viel mehr als Fanatismus und absolute Äußerungen. Versuch den Menschen zu begegnen, wo sie sind. Steh auch zu deinen eigenen Schwächen. Sei kein vermeintlich Heiliger, sondern sei respektvoll, sei freundlich, begegne den Menschen. Und stehe dabei aber immer klar zu deiner Hoffnung in Jesus Christus. Sei freundlich, aber klar. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben heute. Und das ist auch, was Petrus zu dir spricht durch seine Worte in diesem Brief. Zusammengefasst spricht Paulus dir in dieser Textstelle also Folgendes zu. Sei ein Hoffnungsschimmer und sei jederzeit bereit, über deine Hoffnung Auskunft zu geben. Tue dies freundlich und respektvoll und habe keine Angst vor Widerstand. Das ist das, was ich für dich sozusagen aus diesem Text übersetze in zwei Sätzen. Und die spannende Frage ist natürlich, wie kann es praktisch heute im 21. Jahrhundert aussehen? Da muss man ja ehrlich sein, ne? Wir sind schon in einer anderen Situation als die Leute damals, die wirklich unter ganz anderen Bedingungen gelebt haben, die ihre Botschaft ganz anders weitergeben konnten, als wir das heute tun können. Aber die Relevanz bleibt ja trotzdem. Und ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, wie ihr das heute anwenden könnt praktisch, weil ganz klar, Beziehung zu Menschen habt ihr einfach in jedem Bereich eures Lebens. Ich habe hier vier aufgelistet, aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Überall können wir Nichtchristen begegnen. Und da ich eure Geduld jetzt nicht über die Maßen strapazieren möchte, habe ich mir überlegt, ich möchte euch gerne aus meinem Leben erzählen, wo ich praktische Anwendungen von dem, was ich gerade versucht habe, euch mitzugeben, praktiziert habe. Und ich möchte euch jeweils eine kleine Geschichte darüber erzählen, wo ich Hoffnungsschimmer sein durfte. Und denkt daran, ich bin seit ungefähr 15 Jahren Christ, ja? Und ich habe euch schon vorhin gesagt, Menschen von Jesus zu erzählen, ist absolut nicht meine Stärke. Das heißt, ich möchte euch nicht irgendwie bewusst machen, wie viel toller ich bin als ihr. Nein, ich möchte euch ehrlich sagen, dass ich auch Probleme dort habe, dass es mir nicht leicht fällt. Aber ich möchte euch auf der anderen Seite auch zeigen, wo ich über meinen Schatten springen durfte, wo ich Hoffnungsschimmer sein durfte und dass es am Ende eigentlich auch gar nicht so schlimm war. Das ist so das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Und möchte ich dadurch einfach ermutigen, Gelegenheiten, die sich dir bieten, wahrzunehmen und sie auch wirklich zu nutzen. Und ich habe mich orientiert an all den Sachen, die ich euch jetzt gerade mitgebracht habe. Und ich möchte hier anfangen mit Arbeit und möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte ein Team, was ich geleitet habe bis vor kurzem. Inzwischen bin ich in einer anderen Position, aber da hatte ich eine Mitarbeiterin, die hat wirklich ein schweres Leben gehabt. Hat ein Kind verloren, was ja brutal krass ist einfach und war deswegen auch irgendwie immer auf der Suche nach Dingen, die ihr halt helfen oder geholfen haben, spirituell klarzukommen. Weil ich glaube, wenn du so einen Verlust in deinem Leben hast, ist es ganz klar, dass du dich an irgendwas festhalten willst, was dir Hoffnung geben soll. Und habe ich echt eine richtig krasse Geschichte dann erlebt. Eines Abends waren wir so die Letzten im Büro und wir haben so ein bisschen gequatscht noch. Ich habe gefragt, wie es geht. Und dann war so ein bisschen Smalltalk. Und dann hat sie mir so erzählt, so mitten aus dem Nichts, oder beziehungsweise mir eine Frage gestellt. Der Thorsten, sag mal, du bist doch gläubig, oder? Und ich so voll Gesicht so gefühlt runtergefallen, wisst ihr, so voll die Fassung verloren, weil ich mir dachte so, oh krass, was kommt jetzt? Und woher weiß sie das überhaupt? Und habe so gemeint, ja. Und dann hat sie so gemeint, ja, weißt du, ich habe da so einen Freund und der liest irgendwie Hände. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich habe so einen neuen Chef und irgendwas ist dem anders, kannst du mal meine Hand lesen? Also richtig creepy eigentlich, voll die krasse Geschichte. Und dann hat er so ihre Hand gelesen und da hat sie so ein paar Sachen über mich anscheinend gesagt, wie ich so bin. Und dann meinte sie, und er hat auch Kirchtürme gesehen. Und da hat er gemeint, ist sicher ein gläubiger Mensch. Und da hat sie mich das so gefragt, hat sie gemeint, und stimmt das? Und ich glaube, ihr Interesse war eigentlich eher zu erfahren, ob jetzt diese Story richtig war oder nicht. Und dann habe ich gemeint, ja, stimmt, ich bin gläubig. Und dann hat sie gemeint, ja, und was bedeutet das für dich? Und das war total cool, weil ich war so da und hatte echt so Schiss, ne? So im Arbeitsumfeld, ich bin der Chef, aber dann habe ich einfach losgelegt und dachte mir, Heiliger Geist, nutze es irgendwie. Habe ihr über meinen Glauben dann erzählt, wie ich in eine Gemeinde gehe, an was ich glaube, dass ich an die Bibel glaube, an Jesus glaube. Hat sie so gemeint, ja, krass, ja, also Bibel kenne ich schon, aber ich habe ein paar Mal reingelesen und habe es einfach nicht gecheckt. Da habe ich gemeint, ja, vielleicht liegt es auch einfach an der Übersetzung, ich bin da ein pragmatischer Typ. Und bin dann tatsächlich, habe gemeint, ob sie denn gerne mal eine andere Bibelübersetzung hätte. Hat sie gemeint, ja, warum nicht? Und bin ich nach der Arbeit zum Ulrich Holl in die Alpha-Buchhandlung gefahren, habe eine Basisbibel gekauft. Also die gab es damals, glaube ich, noch relativ frisch und noch eine Kinderbibel für ihren anderen Sohn mit dazu. Und bin am nächsten Tag zu ihr hin und habe sie geschenkt und habe gesagt, fang mal an, Lukas-Evangelium zu lesen, das macht dir nichts verkehrt. Und ja, dann hat sie angefangen zu lesen. Und ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist jetzt, wisst ihr, es kann sein, dass ich nur ein Puzzleteil war auf ihrer Reise, aber ich habe wirklich so meinen inneren Schweinehund überwunden und konnte ihr ein Hoffnungsschimmer sein, indem ich ihr zugehört habe und ihr eine Bibel schenken konnte. Und es war wirklich total schön, hat mir richtig Kraft gegeben und wenn ich so jetzt drüber spreche, ist es auch einfach total schön. Mein Hut, meine Freunde, ich habe einen Kumpel, der hat mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen, schon seit der Schulzeit und wir sind immer mal wieder auch nach dem Abi in Kontakt geblieben. Und ich habe wirklich jahrelang mir gedacht, ey, wie kann ich diese Hoffnung, die ich in Jesus habe, mit ihm teilen? Und auch, wie kann ich irgendwie in diese Krankheit vielleicht reinsprechen? Ne? Und ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass Psychologen uns nichts bringen, das ist alles wichtig, aber ich wollte halt irgendwie ihm noch eine Hoffnung vermitteln, so für sein Leben. Und wirklich jahrelang immer zusammengekommen und ich habe so in mir dieses Gefühl gehabt, oh, ich muss doch, ich will doch und habe es aber irgendwie nicht übers Herz gebracht, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und dann habe ich mich mit ihm nochmal getroffen und ich hatte so den Heiligen Geist so krass in mir, der sagt, heute machst du es, heute betest du für ihn. Und wirklich, wir haben so 2 Stunden gequatscht, saßen so auf dem Sofa und ich gehe so, bin schon am Aufbrechen, meine ich, ey, kann ich noch für dich beten? Und habe schon gedacht, Alter, jetzt würde mich angucken, auslachen, keine Ahnung was. Und der sitzt einfach nur so weiter auf der Couch und sagt so, ja klar, was muss ich machen? Und das war echt total witzig. Ne? Ich meinte, ja, keine Ahnung, kannst Augen zumachen, kannst du offen lassen. Ich würde meine Hand gerne auf deine Schulter legen. Und dann hat er sich halt so gebeugt. Ich habe meine Hand auf seine Schulter gelegt und konnte für ihn beten, für seine Krankheit beten. Und ja, er hat diese Krankheit immer noch, ist schon Jahre her und ist aber auf dem Weg der Besserung. Und wisst ihr, Leute, was ich euch eigentlich auch sagen will, es muss nicht immer sein, dass Leute sich gleich für euch bekehren. Aber wer weiß, was dieses eine Gebet irgendwie in eurem Leben oder in dem Leben von anderen auswirken kann. Und da habe ich es mich auch getraut und fand es total cool, weil es einfach auch so ein total nicer Freundschaftsdienst gewesen ist, ne? Für ihn einfach, ja. Hier ist noch mein geiles K2-Schild. Ich finde es immer cool, wenn ich es in die Kamera zeigen kann. Und das steht für meine Nachbarschaft. Und da habe ich echt jetzt vor kurzem was total Witziges erlebt, wo ich dachte, ey, Gott schenkt einfach auch Gelegenheiten und dann will ich sie auch irgendwie besser wahrnehmen, wenn ich sie sehe. Und zwar an Ostern, ist ja gar nicht so lange her. Wir haben so als Familie Ostern angefangen, haben Eier im Garten versteckt, die Kinder haben sie gesucht, waren voll hyper, haben ungefähr alle ein Kilo Schokolade dann zum Frühstück gegessen. Und ich meine, die sind 3 und 1, ja, also ihr könnt euch vorstellen, was für eine krasse Stimmung im Hause Janik dann an der Stelle stattgefunden hat. Und dann waren wir so ready für Gottesdienst gucken, war so 10 Uhr, wir wollten noch irgendwie fertig machen, Zähne putzen und dann entspannt runtergehen, Ostergottesdienst angucken. Auf einmal klingelt es an der Tür und unsere Nachbarskinder von ein Haus weiter, 6 und 3 Jahre, kommen Sonntagmorgen an Ostern bei uns reinspaziert und sagen, sie wollen jetzt mit uns spielen. So, und dann ist dein Plan halt erstmal gecrashed. Ne? Ja, er war natürlich voll hyper, weil sie fand es halt total geil und ich liebe ja ihre kindliche Freude auch an Gottesdienst. So. Und dann rennt sie so auf sie zu und meint, wollt ihr mit uns Gottesdienst gucken? Und dann meinen sie so, ja, weil ich meine, die haben zwar mit Gott nichts am Hut, aber gucken ist ja für Kinder in dem Alter schon immer eine geile Sache, vor allem auf unserem fetten Beamer zu Hause, ne? Und dann sind wir alle da unten und ich habe es der Silke auch schon per WhatsApp dann geschrieben, habe direkt danach und sie hat dann Lobpreis angefangen mit ihrer Band und auf einmal tanzt die Martha mit 4 Kindern Lobpreis am Ostersonntag bei uns unten im Keller und wisst ihr, ich habe so echt gedacht, krass, die crashen voll unseren Plan, das wird sicher voll stressig und auf einmal ist so das Licht aufgegangen, wisst ihr? Und das war einfach so nice, diese Gelegenheit dann zu nutzen, um unseren Nachbarnkindern irgendwie an der Hoffnung teilhaben zu lassen, die wir in unserem Leben haben. Und die Story könnte hier zu Ende sein, aber das Allergeilste kommt eigentlich noch am Schluss. 2 Wochen später klingelt es an der Tür und sie sagen, hey, wir wollen mit Gottesdienst gucken. Und es war einfach so schön, wisst ihr? Und vielleicht kommen sie wieder, vielleicht haben sie Bock, regelmäßig vorbeizukommen. Und das ist natürlich immer für uns stressig und wir kriegen noch weniger vom Gottesdienst mit 4 Kindern. Aber es war so schön, weil die Luisa, die Kleine, unsere Nachbarin, sagte dann so, ich finde es voll aufregend, als sie dann den Gottesdienst geguckt hat. Und es war wirklich so schön. Und ja, ich hätte es nicht gewollt von meinem Herzen, weil für mich war es einfach Stress. Aber ich bin so froh, dass Gott in die Situation uns reingestellt hat und die all genutzt hat, irgendwie da Hoffnungsschimmer sein zu können, auch für die ganz Kleinen schon. Es war einfach wunderschön. Und zuletzt noch Familie, ist auch eine Story, die ist relativ frisch, die ist jetzt leider nicht ganz so schön wie die, die ich euch eben erzählt habe. Und zwar geht es da um meinen Bruder, der ist leider schwer krank gerade. Der hat ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das hat sich irgendwie über Jahre anscheinend dahin entwickelt und ist momentan Pflegefall. Er ist verheiratet, hat vor 4, 5 Monaten eine kleine Tochter bekommen und momentan kann er nicht aus dem Bett aufstehen. Und das ist einfach eine Tragödie und es fällt mir auch echt schwer, so drüber zu sprechen, aber ich wollte es trotzdem gerne mit euch teilen, weil es einfach auch zeigt, wie sehr Menschen einfach Jesus brauchen. Und wir haben sie besucht, meine Schwägerin und meine kleine Nichte und mein Bruder in einem Haus, wo sie jetzt gerade sind, wo mein Bruder betreut wird, auch von den Eltern von meiner Schwägerin. Und ich habe auch gar nicht gewusst, ob ich ihn überhaupt sehen kann, weil ihn überfordert eigentlich alles. Ne? Er kann nicht aufstehen, kann nicht wirklich gut sprechen und braucht wirklich Hilfe bei allem. Ist Mitte 30 und das ist echt total schlimm. Und dann irgendwann braucht er irgendwie Hilfe und dann hat meine Schwägerin gesagt, ob ich mal kurz mithelfen kann. Und wir haben ihn dann einfach eigentlich umgelegt, wisst ihr, also wie man auch ältere Leute einfach umlegt in einem Bett. Und ich wollte eigentlich für ihn beten, aber meine Schwägerin hat schon gesagt, ey, ist eigentlich alles zu viel gerade, macht es am besten nicht. Und dann bin ich halt raus, ohne zu beten und fand es irgendwie so schade, weil ich hätte so gerne diese Hoffnung in sein Leben reingesprochen. Und dann kam sie, also meine Schwägerin, dann nochmal runter, hat gemeint, hey, der Fabian, also mein Bruder, lässt sich von allen so Motivationsverse schreiben oder Motivationssprüche schreiben, ne? Und ob wir nicht auch welche schreiben wollen. Und ich halt so gedacht, ja, womit motiviere ich denn meinen Bruder am besten? Ja, ist auch Waldhof-Fan wie ich, ne? Ich meine, ey, wenn du wieder gesund bist, dann gehen wir zum Waldhof und dann werden sie Lautern endlich mal wieder im Derby besiegen. Und dachte mir, ja, cool, aber irgendwie habe ich den Heiligen Geist in mir gespürt, wisst ihr? Und habe gedacht, nee, das kann nicht alles sein. Und dann habe ich ihm aufgeschrieben noch einen zweiten Zettel, Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weil das wirklich so meine Hoffnung einfach für ihn ist, dass er das irgendwie in seiner Krankheit sehen kann, dass Jesus da ist. Und ich habe es an die Wand gehängt, oder es hängt jetzt an der Wand und er wird es wahrscheinlich jeden Tag irgendwie lesen. Und ich hoffe wirklich, dass das irgendwas in ihm bewirkt. Heilung, innere, äußere Heilung. Und ja, es war richtig tough, aber es hat sich auch gut angefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, hier konnte ich wirklich Hoffnung in Leben reinsprechen. Und ihr seht, das sind alles Lebenssituationen, von denen ich mir sicher bin, dass ihr sie so oder so ähnlich auch schon erlebt habt. Vielleicht nicht immer in der Krassheit, wie ich es gerade beschrieben habe, aber ich glaube, das Leben ist ja schon so, dass es ja, seine Überraschungen bereithält und uns Menschen so über den Weg schickt. Und die Frage ist dann, was machen wir damit? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, in solchen Momenten furchtlos zu Jesus zu stehen, damit ihr ein Hoffnungsschimmer sein könnt. Versucht, eure Mitmenschen in ihrem Alltag zu begegnen und ihnen freundlich, aber klar von eurer Hoffnung in Jesus Christus zu erzählen. Denn das kann ihr Leben verändern. Das kann ihr Leben verändern. Denn unsere nichtgläubigen Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Nachbarn, Mitmenschen leben in Dunkelheit. Und jedes Mal, wenn wir für sie beten, können wir ein Hoffnungsschimmer sein. Jedes Mal, wenn wir jemanden in seiner Not begegnen, können wir ein Hoffnungsschimmer sein. Jedes Mal, wenn wir Leute bedingungslos lieben, können wir ein Hoffnungsschimmer sein. Und jedes Mal, wenn wir die frohe Botschaft von Jesus Christus furchtlos verkünden, können wir ein Hoffnungsschimmer sein. Und wenn wir uns nicht trauen, wenn wir schweigen und unsere Hoffnung für uns behalten, wenn wir lieblos unsere Botschaft verkünden, dann bleibt nur Dunkelheit. Ihr Lieben, diese Hoffnung, die wir haben, ist zu kostbar, um sie einfach für uns zu behalten. Lasst uns diese Hoffnung teilen. Lasst uns dafür sorgen, dass wir eine Kirchenfamilie sind, in der viele Menschen Jesus kennenlernen können. Lasst uns ein Hoffnungsschimmer sein. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir einfach diese Hoffnung in uns tragen dürfen, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist, dass wir aufgrund deiner Auferstehung nicht mehr in unserer Sünde gefangen sind, sondern dass wir ewiges Leben mit dir haben dürfen. Und ich möchte dafür beten, dass wir wirklich die Angst davor verlieren, von dir zu erzählen und dass wir Menschen diese Hoffnung weitergeben können und dass wir das wirklich so tun, dass Menschen unsere Sprache versprechen und sprechen und dass wir es so liebevoll und so respektvoll tun, dass Menschen uns bereitwillig zuhören. Und ich bete dafür, dass jede Angst weichen muss, Jesus. Bete dafür, dass jede Angst weichen muss und dass wir das Vertrauen in dich in den Mittelpunkt stellen können und dass wir dadurch Menschen für dich erreichen können, Jesus. Amen.
I see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside your eyes. The world awakens in light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful.
Ja, vielen Dank, Thorsten. Sei ein Hoffnungsschimmer. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte mich fast geschnitten und das war dieses Teil. Ist schon ein bisschen rostig und ich frage mich immer noch, ob wir die Polizei informieren müssen, dass der Thorsten das Teil hat. Wir sprechen da nachher nochmal drüber. Scherz. Der Gottesdienst ist fast zu Ende. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, Kommentare oder vielleicht auch Kritik oder wenn du einfach sagst, ich brauche jemanden zum Reden, ich brauche jemanden, der mit mir betet oder für mich da ist. Oder vielleicht suchst du eine Hausgruppe. Wir haben viele verschiedene Stories von Leuten, die jetzt in den letzten 13 Monaten digital dazugekommen sind und jetzt auch langsam in die Hausgruppen reinkommen, weil sie merken, hey, HDH ist auf einmal meine Gemeinde geworden. Wenn du so eine Person bist und du bist vielleicht ein paar Mal jetzt schon online mit dabei gewesen oder vielleicht auch schon im Präsenzgottesdienst hier in der St. Theresia Kirche, aber du bist noch nicht Teil von einer Hausgruppe, wir sind eine Hausgruppengemeinde und wir genießen es, nicht nur Events zu besuchen, wie zum Beispiel einen Gottesdienst, sondern auch Glauben gemeinsam zu leben. Und da möchte ich dich einladen, du kannst auf unsere Homepage gehen oder auf unsere zweite Seite, wo es vor allem um die Connection geht. Deswegen heißt die auch www.connect.hdh-mannheim.de. Da kannst du alles Nötige finden, um uns zu kontaktieren, eine Hausgruppe zu finden oder auch einfach zu sagen, hey, ich finde, was HDH macht, so cool, ich möchte das finanziell unterstützen. Da gibt es auch ein Spendenkonto und so weiter. Bist du herzlich eingeladen, ein paar Euro dazulassen. Aber wir wollen weniger als dein Geld einfach dich und wollen mit dir gemeinsam ein Stück Strecke gehen. Und wenn du uns kontaktieren möchtest, freuen wir uns mega drauf. Also trau dich und sei dabei. Wenn du sagst, hey, ich möchte keine Mail schreiben, ich bin eher so ein Social-Media-Typ, geh einfach auf Instagram, da findest du HDH Mannheim genauso wie auf Facebook. Und eben, wie gesagt, auf unserer Homepage hdh-mannheim.de. Genau, ich möchte schließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er hat Folgendes gesagt. Segen will weitergegeben sein. Er geht auf andere Menschen über. Wer gesegnet ist, ist selbst ein Segen. Und deshalb möchte ich euch jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes einen Segen zusprechen, damit ihr diesen Segen empfangt und dass ihr welche seid, die dann diesen Segen auch weitergeben, diesen Hoffnungsschimmer, von dem Thorsten eben gesprochen hat. Dürft gerne dazu eure Hände öffnen als Empfangende, dürft gerne eure Augen schließen, wenn ihr der Person traut, die neben euch auf der Couch sitzt. Gott segne deine Hände, damit du seine Werke tun kannst. Gott segne deine Füße, damit du dahin gehen kannst, wo Gott dich hinruft. Gott segne deine Worte, dass du erzählen kannst von der Hoffnung, die du in Jesus hast. Gott mache dich zum Segen, dass du ein Hoffnungsschimmer sein kannst für die Welt um dich herum. Mit dem Segen schicke ich dich in die Woche. Ich wünsche dir eine gute Zeit, ob es jetzt schönes Wetter werden wird oder schlechtes Wetter. Ich wünsche dir eine gute Zeit, vielleicht in der Hausgruppe, vielleicht in der Hausgruppe, in der du schon seit langem bist, aber vielleicht auch in der Hausgruppe, die du zum ersten Mal besuchen wirst, digital. Trau dich einfach und werd Teil von der Familie. Wir würden uns freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei wärst. 10.20 Uhr auf YouTube und 10.30 Uhr in der St. Theresia Kirche. Bis dann, macht's gut.